ECC syringe now!
Reangeline! What are you doing?
Your sister's got an obstruction in her airway. I have to get below it to get some oxygen into her lungs. Strong for your sister, okay? All right, she needs a warrior right now.
Please.
Can you be a warrior?
Yes, I'm a warrior.
You're a warrior.
Yes.
She'd be proud. The only reason we saved your sister is you got her out of the car. When seconds were the difference between life and death, you stepped up. I have a feeling you've been doing that for quite some time.
It was Richard's fault. He switched lanes without looking. The guy in the motorcycle caught up to us and started flipping us off. Richard went crazy. I mean, he has before, but never like this. He tried to run the guy off the road. I thought parents were supposed to protect their kids.
They are. Sometimes they're just not strong enough. You're strong. You're stronger than you know. You're a warrior.
A broken home. A broken heart. Isolated and afraid. Open up, this is a raid. And I want to get it through to you.
Rehabilitation, physical therapy.
Mom, but he'll recover at home.
Mom, let's go. I want to leave.
Hey. What's the rush?
Warrior.
Could you wait outside?
No, I want everyone to hear this. I don't want you to come home. Not in a week, not ever.
You watch your tone, young lady.
Do you even know what happened to that woman's husband? Do you? He's dead. You did that, okay? You, I never want you in our house again, ever.
Your house? You can't talk to your father that way, you little bitch. Who do you think you are?
My daughter. You killed someone today.
A broken heart.
You're not coming home.
A broken heart.
You're going to jail.
Isolated and afraid. Open up, this is a raid. And I wanna get it through to you.
Komport Nummer 931. Titauch, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 931. Komport, den ich eigentlich bei ganz fiesem, schlimmen Regen war vorhergesagt. Aber dann doch nicht. Am Freitag, dem 23. Juni 2023, Tag 174, in der KW 25 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der vierten Folge der dritten Staffel Code Black, die Warrior-Zitate. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Warrior-Zitate, sondern wieder die üblichen drei Teile, bei den Ostverteilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und kein mehr. 15,5 feels like 15 Grad, overcastige und light rainsige Greetings. Die 15,5 feels like 15 Grad, Taupunkten 14, Wind macht irgendwas zwischen 4 und 7. Luftdruck ist mit 16,6 dabei. Claudien ist 88%, Visibility ist auf 39 km im Hoch. Pre-Kip hat er hier keine, aber Wesermeet murmelt was von 0,0% mit 56% Wahrscheinlichkeit. Humidity 93%. Weser Pro hat 6 Uhr Overcast und Light Rain mit 1,0 mm pro Stunde bei 16 Grad. Feels like 18, Taupunkt 15, Humidität 95%, Luftdruck 10,16,6 oder vom Gerät gemessen 10,10,6. Wind irgendwo zwischen 13 und 20 km/h. DWD brauche ich nicht fragen, weil die Webseite ist irgendwie nicht da. Warum auch immer die DWD-Webseite jetzt nicht da ist.
Weather 627, cloudy 16 degrees Celsius, feels like 16 degrees Celsius, dew point 14 degrees Celsius, visibility 15.02 kilometers, pressure 1015.83 millibars, rain 14.8 millimeters with 92% probability.
Jawohl. So, kommen wir dann bei der bescheuerten Regierung an. Da gab es einen Fahrbotunteil. Weil, Meldung von Montagvormittag, nach derzeitiger Rechtslage können nämlich die Behörden keine Fahrverbote für Fahrräder oder E-Scooter verhängen. Zu diesem Schluss kommt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München. Nach der bundesweit geltenden Fahrerlaubnisverordnung können die Behörden das Führen von Fahrzeugen verbieten, wenn sich jemand als dazu ungeeignet erweist. Dabei gehe es insbesondere darum, dass der Betreffende unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gefahren wäre. So der Gerichtshof. Bislang sei aber umstritten gewesen, ob auch das Fahren mit Fahrzeugen verboten werden kann, für die es gar keinen Führerschein braucht. Diese Frage habe der Verwaltungsgerichtshof nun geklärt. Das geltende Recht biete keine Grundlage für ein Verbot, fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge zu führen. Ja, ich meine, ist halt die Frage, wie willst du verbieten, etwas zu fahren, wofür du keine Erlaubnis brauchst? Sagt das Gericht, nö. Ich gucke mir das nur an und habe da keine fundierte Meinung zu. So, dann Intelt. Weil Montagnachmittag meldet, ist, dass der Bund den Bau der Intel-Chip-Fabrik in Magdeburg offenbar viel stärker staatlich fördern wolle als bislang geplant. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der US-Konzern 9,9 Milliarden Euro erhalten. Die Bundesregierung will übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Ansiedlung des US-Chip-Herstellers Intel in Sachsen-Anhalt mit 9,9 Milliarden Euro unterstützen. Demnach investiert Intel in Magdeburg einschließlich staatlicher Hilfen rund 30 Milliarden. Insgesamt verdopple Intel seine Investitionen, nahezu zitiert eine Nachrichtenagentur aus Kreisen. Die Aufstockung der staatlichen Hilfen müsse von der EU-Kommission allerdings noch genehmigt werden. Bis zuletzt hatte es ursprünglich mal was von 6,8 Milliarden Euro geheißen. Die Regierung wollte da nichts bestätigen und dann auch in der nächstgelegenen Bundesregierungspressekonferenz verweigerten sie konkrete Aussagen. Sie haben dann halt mehr so rumgefaselt. Ja, also quasi der übliche Wahnsinn. No? Bla 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 bla. Die eigentlich spannende Frage, warum man einem Konzern, der sehr viel Geld zur Verfügung hat, nochmal richtig viel Geld in den Arsch blasen muss, damit er tut, was er sowieso tun wollte. Ja, also richtig gute Begründungen sind mir da jetzt noch nicht über den Radar gehuscht, aber das mag vielleicht auch an mir liegen. So, mal ganz davon abgesehen, ja, irgendwas mit Halbleitern. Ja, also entweder macht Intel da eine neue Fabrik für irgendwelchen nicht so neuen Scheiß auf. Dann wäre das das, was wir in der Vergangenheit gebraucht hätten. Oder sie machen eine Fabrik für neuen Scheiß auf. Dann ist das aber gerade nicht das, was wir vermisst haben. Sondern dann ist das fancy neuer Quark. So, warum auch immer Intel den dann in Sachsen-Anhalt herstellen will. I don't know. So. Also ja, ist nicht so richtig eingängig, was da eigentlich abgeht. Die deutsche Subventionszahlung an Händel sorgt nicht nur für Begeisterung. Es ist nach Einschätzung von Konstantin Oldenburger Marktanalyst bei CMC ein schöner Geldregen fürs krisende Unternehmen und eine Transferleistung vom Steuerzahler zu den Aktionären. Und wenn dann auch der IFO-Präsident Clemens Fuest dagegen ist. Also ich meine, gut, wenn man irgendwas findet, wo der IFO gegen ist. Ich meine, ist jetzt nicht mehr der, wie ist er noch gleich? Da der olle IFO-Chef. Aber also wenn man was findet, wo die dagegen sind, kann man erstmal dafür sein. Auf der anderen Seite, mich springt halt nicht an, wofür man da knapp 10 Milliarden auf den Tisch legt. Aber hey. So, apropos Geld auf den Tisch legen. Meldung von Dienstagvormittag. Die niedrige Bezahlung von Strafgefangenen ist verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht gab nämlich zwei Häftlingen aus Bavarien und Nordrhein-Westfalen recht, die gegen die Höhe ihrer Vergütung geklagt hatten. Die Regelungen der Länder seien mit dem Resozialisierungsgebot nicht vereinbar. Die Bundesländer müssten ihre Gesetze bis Ende Juni 2025 neu regeln, sagte eine Sprecherin des Gerichts in Karlsruhe. Eine Höhe des Lohns gab das Gericht nicht vor. In den meisten Bundesländern herrscht für Strafgefangene eine Arbeitspflicht. Sie soll der Resozialisierung dienen. Deshalb gilt für die Gefangenen auch kein Mindestlohn. 2020 verdienten sie nach Angaben des Bundesverfassungsgerichts zwischen 1,37 Euro und 2,30 Euro pro Stunde und auch fehlende soziale Absicherung im Rentenalter wurde im Rahmen der Verhandlung noch diskutiert. Ja, dass du musst arbeiten, kriegst dafür aber ungefähr gar nichts, nicht total offensichtlich geil ist, auf die Idee könnte man kommen. Ja, warum es da wieder ein BFFG-Urteil zu brauchte, weiß ich nicht, springt mich nicht an. Aber also, dass das nicht total offensichtlich geil ist, ja. Ach, möchte ich da einfach mal ausrufen. So, dann Telef Aubach. Das ist eine Meldung von Dienstagnachmittag. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich dafür ausgesprochen, telefonische Krankschreibungen dauerhaft einzuführen. Die telefonische Krankschreibung erspare Betroffenen den Weg zum Arzt und erleichtere den oft überfüllten Praxen die Arbeit, sagte Lauterbach, Zeitung in einer Mediengruppe. Wer wolle, könne in solchen Fällen noch weiterhin zum Arzt gehen, betonte der SPD-Politiker. Außerdem müssten die Patienten in den jeweiligen Praxen bekannt sein. Die Neuregelung soll demnach Teil des Gesetzes werden, mit dem die medizinische Versorgung in Deutschland verbessert werden soll. So, nun ist der Witz der, telefonische Krankschreibung gab es während Corona immer wieder mal. Also genau genommen waren die Phasen, in denen es das während Corona nicht gab, zeitlich arg begrenzt. So frei nach dem Motto, ja, jetzt ist Corona ja die Welle abgewellt. Ja, und dann kam die nächste Welle um die Ecke und dann machte es dann plötzlich wieder Sinn, die Leute nicht mit Atemwegserkrankungen in Wartezimmer zu sperren. Weil wenn du fucking Atemwegserkrankungen hast, dann möchtest du nicht mit anderen potenziellen Atemwegserkrankten zusammen irgendwo in einem Raum sitzen. Weil da helfen dann Masken auch nur sehr begrenzt. Sondern du möchtest nach Möglichkeit eigentlich gar nichts mit denen zu tun haben. Aber hey. So, am Mittwoch hat dann die Bundesregierung Änderungen am Klimaschmutzgesetz beschlossen. Das Kabinett in Berlin stimmte der Reform zu. Die Ziele zur CO2-Einsparung sollen flexibler gehandhabt werden. Künftig soll nicht mehr jeder einzelne Sektor, also etwa Energie, Landwirtschaft, Industrie oder Verkehr, jedes Jahr konkrete Obergrenzen beim CO2-Ausstoß einhalten müssen. Stattdessen wird das Gesamtergebnis entscheidend sein. Das ist die Geschichte, wo sich das Digitales- und Verkehrsministerium bisher darauf ausruht, dass sie keine Ziele, dass sie keine Maßnahmen, keine Sofortmaßnahmen erlassen haben, weil sie ja davon ausgingen, es werde da schon irgendwie magisch sich noch ein Gesetz manifestieren, was ihnen keine Maßnahmen mehr vorschreibt, weil ansonsten könnte auffallen, dass Digitales und Verkehr beim CO2-Ausstoß ein Problem darstellt. Nein, wirklich.
Bla 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 bla. Auf dieses Konzept hatte sich die Ampelkoalition zuletzt auf Druck der Ferengis verständigt, obwohl Teile der Grünen damit unzufrieden sind. Der Bundestag stimmt im Herbst über die Novelle ab. Bei Umweltverbänden stoßen die Änderungen auf Kritik, da die gesetzlichen Vorgaben damit nicht mehr rechtsverbindlich wären. Derzeit ist vor allem der Verkehrssektor bei der Emissionssenkung im Rückstand. Der Druck auf Verkehrsminister Wissing wird nun künftig geringer, weil er kann sich halt dahinter verstecken, dass andere Sektoren ja CO2 senken und er deswegen nichts mehr tun muss. Das würde woanders als Arbeitsverweigerung gelten, aber hey. Was denn? Sun Elevation. So, das waren die Regierungsmeldungen. Kommen wir dann bei der Wirtschaft an. Da hätten wir Postersatz. Weil die Deutsche Post, DHL, will wesentlich mehr Poststationen in Deutschland aufbauen. Insgesamt 1000 Poststationen sollen betrieben werden, teilt die Post mit. 100 davon gibt es schon, weitere 900 sollen schrittweise in den kommenden Jahren gebaut werden. Poststationen sind erweiterte Versionen der weiterverbreiteten Packstationen. Neben Fächern für Pakete umfassen sie einen integrierten Briefkasten sowie ein Touchscreen-Interface, über das sich diverse Dienstleistungen abwickeln lassen. Beispielsweise kann man an Poststationen Briefmarken bargeldlos kaufen oder sich von einem Service-Mitarbeiter per Videotelefonat beraten lassen. Unsere KundInnen wünschen sich digitale, moderne und smarte Lösungen. Vor allem die Möglichkeit, postalische Leistungen und Produkte 24/7 in Anspruch nehmen zu können, wird immer stärker nachgefragt. Darauf gehen wir ein, sagte DHL-Manager Holger Bartels. Die Poststation ist ein zusätzlicher Service für unsere KundInnen und ergänzt unsere AngebotInnen vor OrtInnen. Mit unseren PoststationInnen können wir postalische Leistungen rund um Briefe und Paket, bla 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 bla. Ja, das Ganze haben sie irgendwie Anfang 2021 mal vorgestellt. Zuerst wurden in NRW 20 davon aufgestellt. Nach positivem Feedback wurden dann bundesweit 80 weitere gebaut. Und jetzt wollen sie also auf 1000 erhöhen von den 100, die sie bisher haben. Ja, keine Ahnung. Lösen die irgendwas? Shadow Ratio von 6.37 Uhr bis 20.05 Uhr. Lösen die irgendwas? Lösen die ein Problem, was irgendjemand ernsthaft hat? Wenn die ein Problem lösen, was jemand ernsthaft hat, okay. Könnt ihr mir vorstellen, dass das wieder so ähnlich wie andere neumodische Technik wird, dass ältere Leute da ihre Schwierigkeiten mit haben? So, nun habe ich selber auch noch nie irgendwo so ein Ding gesehen, geschweige denn versucht damit zu interagieren. Von daher keine Ahnung. Ja. Packstationen gibt es übrigens irgendwas jenseits 10.000. So. Erinnert ihr euch noch an das Hamburger Dingsbums-Terminal Tollerort? Nebenbei, die Tagespropaganda lässt gerade wissen. Schwere Unwetter in Teilen Deutschlands. Bundestag berät über Fachkräfteeinwanderung. ARD Deutschland trennt bla bla. Urkeine meldet Gewinde. Ja, was die Urkeine meldet, interessiert mich nicht. Ehrlich. Die Urkeine meldet viel, wenn der Tag lang ist. Das gehört bei denen zur Propaganda mit dazu. Von daher. So, aber ja, erinnert ihr euch noch an toller Ort? Hier Hamburger Container-Dingsbums-Terminal, wo sich die chinesische Firma Costco einkaufen wollte. Und wo es dann hieß so, nein, die dürfen aber nicht mehr als 24,99% kaufen, weil das wäre so wichtig. So gab es ein großes Regierungsgewese und danach war dann eine Weile irgendwie die Stillruhe der See. Nun, da ist jetzt hier Meldung von Montagnachmittag. Rund 2 Jahre nach dem Beginn der Verhandlungen ist der umstrittene Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Costco bei dem Hamburger Containerterminal unter Dach und Fach. Nach Abschluss des Investitionsprüfverfahrens unterzeichneten die Hafengesellschaft Haller nach eigener Mitteilung sowie Costco die Verträge zur Minderheitsbeteiligung am Terminal Tollerort. Damit beteilige sich eine Costco-Tochter mit 24,99%. Das Terminal werde zu einem bevorzugten Umschlagspunkt für Costco. Die Hala zeigte sich überzeugt, dass die Zusammenarbeit stärker die Position Hamburgs als Logistikdrehscheibe im Nord- und Ostseeraum sowie der Industrienation Deutschland. Ja, eigentlich wollte Costco mal 35% der Betreibergesellschaft übernehmen, aber das fand dann die Regierung irgendwie dann doof. Und deswegen wurde dann im Oktober auf unter 25% festgelegt, um eine Sperrminorität zu verhindern. Ja, also ich meine, wenn die Chinesen Interesse dran haben, da 25% zu kriegen, dann müssen sie das halt irgendwie geschickter anstellen. So. DeuPoL, weil die Deutsche Post Döhl Group heißt nach außen hin künftig nur noch Döhl Group, kündigt der Konzern in einer Pressemitteilung an. Konzernchef Tobias Meyer will mit der Namensänderung zeigen, dass der Konzern primär mit dem Versenden von Paketen Geld verdiene. Das klassische Briefgeschäft ist vor allem international nicht mehr relevant genug, weswegen sie ja ständig rumnölen, dass sie die Briefpreise erhöhen wollen. dabei. Die Marke DHL sei hingegen International Wheat Verbreedert and Unrecanned. Mittlerweile stammen laut dem Unternehmen bereits 90% des Umsatzes aus dem DHL-Geschäft. Entsprechend wird nun auch das Konzernlogo geändert. War hier vorher ein schwarzer Schriftzug auf gelbem Grund mit Deutsche Post DHL Group zu sehen, verwendet der Konzern künftig das rote DHL-Logo auf gelbem Grund. Darunter wird das Wort Group platziert. Die globale DHL-Marke bleibt davon unberührt. Außerdem sollen innerhalb Deutschlands weiterhin beide Logos für ihre jeweiligen Geschäftsbereiche weitergeführt werden. Das schwarze Pesthorn auf gelbem Grund verschwindet also nicht vollständig. Jo. So, er tritt zum 1. Juli in Kraft. Die meisten Endkunden in Deutschland dürften davon nicht viel mitbekommen, es sei denn, sie lesen künftig Nachrichten, die mit der internationalen DHL Group zu tun haben. So, bin ja alt genug, mich noch dran zu erinnern, dass die Deutsche Post mal ein Staatskonzern war. Dass die Deutsche Post mal eine Behörde war. Dass die Deutsche Post und die Deutsche Telekom zusammen eine Behörde waren. Aber ja, das ist jetzt zugegeben auch schon ein paar Jahre her. So, dann Meldung aus der Kategorie Huch. Der Hersteller der bekannten Weggläser hatte nämlich Insolvenz angemeldet, bestätigte eine Sprecherin der J. Weg GmbH und Co. KG. Weitere Angaben etwa zu den Gründen für die Insolvenz machte sie zunächst nicht. Das Unternehmen hatte seinen Sitz in der Stadt Wehr im Süden Baden-Württembergs. Zudem hat die Tochterfirma Weg Glaswerke GmbH einen Produktionsstandort in Bohn. Das Traditionsunternehmen gibt es seit mehr als 123 Jahren. Weg stellt aber nicht nur Weggläser her, sondern insolviert er jetzt so vor sich hin. Warum auch immer. Keine Ahnung. Aber ja, da kommt der Begriff her. Einwecken. Okay. Ja. Okay, dann insolvieren die da halt mal. So, next. Spürger. Das ist eine Meldung von Mittwoch um 10. Viele Bürger sparen, einer neuen Umfrage zufolge, wegen der Inflation beim Lebensmittelkauf. Die Teuerung führte demnach dazu, dass ein beträchtlicher Teil der VerbraucherInnen und Verbraucher entweder günstigere Lebensmittel wählt oder bestimmte Produktgruppen vom Einkaufszettel streicht, wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte in München mitteilte. Demnach sagten 37%, dass sie mittlerweile bevorzugt die günstigeren Eigenmarken der Supermarktketten kaufen. Mehr als ein Drittel, 35%, kaufte demnach billiges Fleisch. Ein Fünftel sagte, dass sie schon weniger Lebensmittel gekauft hätten, als sie eigentlich wollten. Die Leute befragte im Rahmen des jährlichen Global Consumer Pulse Survey 25.000 Verbraucherierende in 25 Ländern. In Deutschland waren es 1.000 im April. Hinzu kam laut Deloitte eine ergänzende Umfrage im Juni mit identischer Stichprobe. Bla 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 bla. Ja, also was mich da halt anspringt, ja, die Inflation sorgt dafür, dass die Leute auch beim Lebensmittel sparen. Nein, wirklich. Kann ja keiner drauf kommen. Natürlich sparen die Leute da, wo sie können. Wenn man eben nicht das teure Fancy-Fleisch kaufen will, kann man zum Beispiel billigeres Fleisch nehmen. Oder auf Fleisch verzichten, aber wenn Fleischersatzprodukte teurer sind als Fleisch, könnte es sein, dass sich das nicht lohnt, wenn es nur ums Geld geht. Da muss man dann halt mal hingucken, und zwar ein bisschen genauer. Ergebnis der ganzen Veranstaltung wird dann am Ende sein, dass die Leute halt sparen, koste es, was es wolle. Ach was. Die Umfrage bestätigte, 35% sagte, dass sie bei Lebensmitteln vor allem aufs Geld achten. Laut den Leute geben die Leute im Schnitt 15% ihres Monatsbudgets für Lebensmittel aus, verglichen mit 18% in Italien und 17% in Frankreich. Allerdings kauft auch ein wachsender Anteil von Verbrauchenden bevorzugt gesunde und damit teurere Lebensmittel, also etwa frische Lebensmittel anstelle günstigerer Fertiggerichte. Aha, ja. Whatever that may mean. Aber ja, natürlich, dass in Zeiten, wo die Inflation uns quasi alles wegtritt, die Leute eben weniger Geld ausgeben für Nahrungsmittel und dann gegebenenfalls einfach Billigquatsch kaufen. Dass Billigquatsch unter Umständen teurer sein könnte, als wenn man teuren Quatsch kauft. Ja. So. Dann wird Schrumpfart, die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des IFO-Instituts dieses Jahr um 0,4% schrumpfen, etwas mehr als noch im Frühjahr vorhergesagt. Zugleich wurde die Wachstumsprognose für das kommende Jahr abgesenkt, und zwar von 1,7 auf 1,5. Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich nur langsam aus der Rezession heraus, erklärte das Institut. Wegen der hohen Inflation sinke der private Konsum in diesem Jahr um 1,7%. Die Bauinvestitionen setzen ihre Talfahrt fort, die wieder höheren Zinsen bremsten die Nachfrage. Die Industrie dagegen dürfte laut den Wirtschaftsforschern dank hoher Auftragsbestände etwas mehr produzieren. Ach was, die Rezession, die wir da jetzt haben, die geht nicht von alleine wieder weg, weil unter anderem so Quatsch wie die EZB versucht, die Wirtschaft abzuwürgen durch Zinserhöhungen, die Wirtschaft abwürgen. Nein, wirklich, dass wir nicht Inflation haben, weil es der Wirtschaft so geil geht, ist was, könnte man drauf kommen. Ich weiß auch nicht wie. Indem man zum Beispiel einfach mal wahrnimmt, was denn so in den Nachrichten zu sehen ist. Aber hey, so, dann Mittwochabend, 20 Uhr, meldete die EVG, dass die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn gescheitert wären. Sie will nun im Bundesvorstand über die nächsten Schritte entscheiden, denn möglich wäre ein unbefristeter Streik. Ja, vorm unbefristeten Streik ist allerdings noch eine Befragung der Gewerkschaftsmitglieder, eine Urabstimmung. Die ist jetzt angekündigt als nächster Schritt. Und ich gehe mal davon aus, dass die Gewerkschaftsmitglieder für einen unbefristeten Streik stimmen werden. So. Und dann ist halt die Frage, okay, wie unbefristet ist denn ein unbefristeter Bahnstreik? Wie schlimm wird's? Na? Wissen wir halt nicht. Wie schlimm, wie lang, wie groß, wie fies. Wissen wir halt alles nicht. Eventuell wacht irgendwer im Bahnvorstand zwischendurch auch noch auf und kriegt mit, dass man irgendwie da noch Gewerkschaftsleute mit einem Angebot bewerfen kann, was die dann vielleicht auch annehmen wollen könnten. So, dass bisher keines von den Angeboten auch nur ansatzweise geeignet war, die Gewerkschafter abzuholen. Ja gut, das könnte man jetzt mitbekommen haben. Zum Beispiel daran, dass hier jetzt die Verhandlungen als gescheitert gelten. Ich weiß auch nicht. Bla 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 bla. Genau. Ein Ding, wo sie sich halt besonders daran geärgert haben, war die Laufzeit von 27 Monaten, mit der die Bahn angekommen kam als Angebot. So, weil, also eigentlich wollte die Gewerkschaft irgendwie eine relativ kurze Laufzeit, weil dann hätte man einen ernsthaften Inflationsausgleich verlangen können und nicht den Quatsch, der da jetzt auf dem Tisch stand. So, ja, ihr könnt einen ordentlichen Inflationsausgleich, habt dann aber einen Vertrag, der mehr als 2 Jahre giltet. Sagt die Gewerkschaft, nö, danke, nein, kein Interesse, no. Aber hey, jo. Außer unbefristeten Streiks wäre auch noch ein Schlichtungsverfahren denkbar. Weil Hintergrund, warum da überhaupt noch Verhandlungen vorhanden waren, war, dass solange wie noch verhandelt wurde, durfte auch nicht gewarnstricken werden. Deswegen hatte zwar die Bahnvorstand vorher irgendwie zwar an die Wand geschissen, so nein, auf gar keinen Fall werden wir verhandeln, sich dann aber doch irgendwie zu irgendwelchen Verhandlungen mit EVG-Vertretern eingefunden. Weil, ja, also solange wie auf dem Papier noch verhandelt wird, dürfen sie halt nicht streiken. So, ja, ach. So, nun gilt das Ding als gescheitert. Jetzt wird es erstmal eine Urabstimmung geben. Meine Erwartungshaltung an die Urabstimmung ist, dass da rauskommen wird, dass die Gewerkschafter wollen, dass gestreikt wird. Weil, was sollen sie sonst wollen? Noch weitere Verhandlungen, die sollten jetzt eigentlich durch sein. So, ist es einigermaßen offensichtlich, dass es kein Angebot gibt und dass es auch nicht kurzfristig ein Angebot geben wird. Von daher, ja. Übrigens, hier ist die Rohrtruppe jetzt einigermaßen durch. Die Reste von Baustelle sind verschwunden. Dafür haben sie bei uns am Montag tatsächlich die eine Hälfte der Straße komplett zugemacht und sich da durch den Asphalt durchgefräst und wollen da ihre Rohre quasi unter der Straße verlegen. Okay. Ist jetzt ein bisschen unpraktisch, weil weniger Parkplätze. Und wenn ich das richtig sehe, dann wollen sie auch noch die letzte Ecke jetzt dann nächste Woche auch noch zumachen. Boah, keine Ahnung. Das meinen die also mit Vollsperrung. Drängelt sich mir die Frage auf, okay, und wie kommen die Müllwagen an unsere Mülltonnen ran? Gut, das ist jetzt zugegeben ein eher kleines Problem. Aber, ja, mal ganz davon abgesehen, dass mir noch nicht klar ist, wie sie denn da die Rohre mit den anderen Rohren verbinden. Also wenn nicht hier irgendwo unter der Kreuzung auch schon Rohre liegen, dann fehlt hier noch was. Aber gut. Na, also ja, bei der Bahn wären jetzt die Verhandlungen offiziell gescheitert. Es gibt dann eine Urabstimmung und dann wird man mal gucken müssen. Ja. So, an sich könnte mir das alles weitestgehend egal sein, weil ich bin von der Deutschen Bahn jetzt nicht akut abhängig, bis auf das, wenn die EVG rumgestreikt hat, auch das Restaurant nur noch Minimalbetrieb gefahren hat. So, das wiederum könnte mich treffen. Ja, schauen wir mal. Aber hey. Jetzt haben wir aber erst 27 Minuten. So, was waren jetzt so also die Erkenntnisse, die hier rauskamen? Ja, also Erkenntnis ist ein Fahrverbot für nicht fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge, sagt ein bayerisches Gericht, geht nicht. Intel kann man mit Geld bewerfen, sagt die Aufhebung der Unwetterwarnung wegen Starkregen. Heftigem Starkregen. Okay. Ist der heftige Starkregen etwa vorbei? Und was sage ich zu dem Regenradar, der zu mir meint, dass aber gegen 10 es nochmal fies werden darf? Ja, also Intel mit 10 Milliarden bewerfen, kann man machen. Hingegen Eingeknasteten kein Geld bezahlen, sagt BFFG, ist auch nicht geil. Vor allen Dingen, wenn die da dann irgendwie Geld beiseite legen sollen für Wiedergutmachung. Wenn sie aber schon gar kein Geld bekommen, wird da mit beiseite legen ein bisschen arg schwierig. Ach was? Lauterbach ist aufgefallen, dass telefonische Krankschreibungen vielleicht eine Maßnahme sind, die man auch längerfristig mal vorsehen könnte. Nein, wirklich? Dann gibt's, hat das Gruselkabinett da ein Klimagesetz auf ein Stück Papier drauf gemalt und in den Bundestag geschmissen. Ja. Das wird dann irgendwann im Herbst dann nochmal passieren. Die Post will irgendwelche Stationchen aufbauen, wo man dann Zeugs bekommen kann. Costco darf sich hier beim Hafen einkaufen. Die Post möchte jetzt nicht mehr Post genannt werden, sondern möchte DHL genannt werden. DHL. Wobei sich mir jetzt spontan nicht aufdrängt, was DHL eigentlich entlang heißen könnte. Aber hey. Dann ist ein Wegglashersteller weg. Weg. Also insolvent, um genau zu sein. Leute sparen bei Nahrungsmitteln. Nein, ach. Kapitän offensichtlich lässt ausrichten. Ach was? IFO erwartet, dass die Wirtschaft schrumpft. Ja, und die EVG hatte deklariert, dass mit den Tarifverhandlungen, das wird nichts mehr. Ja. So. Ach komm, haben wir die halbe Stunde fast geschafft. Kommen wir in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir PS22 von 2018 mit den Isar Capellas, den Titel Bang. in 5 Minuten 44. Gefolgt ist das Ganze dann von vom schönen Morgen vom 12. Juni, wo sich der Küppersbusch zur Distanzierung von Wagenknecht in 3 Minuten 40 ins Benehmen setzt. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als Mail an kombiblog@gmail.com, als Tröd an kompott@trödcafé oder wenn es euch ganz schlimm überkommt, von mir aus auch als tweet@kompott loswerden. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Sie ist das vielleicht prominenteste Gesicht der Linkspartei, Sarah Wagenknecht. Aber jetzt soll sie gehen. Die Parteiführung hat die Nase voll von ihren eigenen Parteigründungsplänen.
Sie hat mit der Linken gebrochen. Und das heißt, die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sarah Wagenknecht.
Der linke Parteivorsitzende Martin Schillemann war das, hat verkündet, offensichtlich ziemlich erleichtert, was der Vorstand nach monatelangem Hin und Her einstimmig beschlossen hat. Sarah Wagenknecht soll ihr Bundestagsmandat zurückgeben. Teile der linken Fraktion im Bundestag halten das für einen großen Fehler.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Hi. Ist die öffentliche Distanzierung folgerichtig?
Ja, also man wusste ja jetzt in den letzten Jahren aufgrund der hohen Medienpräsenz von Sarah Wagenknecht kaum mehr, ob auf dem Wahlzettel Linkspartei linksrum oder andersrum, Flüchtlingspolitik ja oder nein, Corona-Politik ja oder nein, Verurteilung des russischen Angriffskrieges ja oder nein, sind wir für Diversity, auch für Gender-Debatten oder finden wir das Lifestyle-Linke, wie Sarah Wagenknecht in einem erfolgreichen Buch geschrieben hat. Das heißt, es gab unklare Positionen eben in der Zerrissenheit zwischen den Wagenknecht-Meinungen und dem, was andere in der Partei vertreten. Und entsprechend waren die Wahlergebnisse, Ausnahmen vielleicht Bremen und Berlin, wo die Linken an Regierungen beteiligt waren oder sind und sozusagen im Alltag zeigen könnten, was das denn dann alles in barer Münze an der Front wert ist. Also diese Zerrissenheit hält lange an und zumindest das kann man sagen, zum Erfolg der Partei hat es nicht beigetragen, diejenigen, die jetzt beschwören, ja, Wagenknecht ist so populär, sitzt immer bei Lanz und ist die prominenteste Figur, die müssten auch sagen, wieso schadet das eigentlich ununterbrochen den Linken?
Ja, aber wem schadet das jetzt mehr? Sarah Wagenknecht oder dann doch der Partei?
Also wir haben jetzt 14 Tage hinter uns aufgrund einer Umfrage, die die AfD bei 18 oder 19% sieht. Und der wird es schaden. Vielleicht nicht in erster Linie, aber die nationale oder ja, also sie nennt sich ja selbst eine konservative Linke. Man kann auch sagen, dass bei ihr der Sozialismus und nationale, manchmal auch völkische Positionen Hand in Hand gehen. Und das kriege ich in der gleichen Mischung, nur umgekehrt eben auch bei Herrn Höcke oder früher bei der NPD. Und mag sein, dass viele für die AfD stimmen, die sagen, nee, wir hätten es eigentlich auch gerne ein bisschen anders als diese Spinner von rechts. Wir nehmen jetzt die Spinner von links. Der Traum, dass dann sowohl eine Wagenknecht-Partei wie auch eine AfD bei der nächsten Wahl 4,9% kriegen und beide raus sind. Übrigens die Linke dann auch raus. Dafür ist es vielleicht schon zu spät. Aber eine solche Partei, die Remi-Demi-Radau, die da oben sind alle doof, Wählerinnen und Wähler einsammelt, wäre nicht die schlechteste Idee, um da eine Ordnung reinzubringen. Für die Linke muss ich meinen Respekt aussprechen. Die wissen, dass sie nur 4,9% hatten bei der letzten Bundestagswahl, dass sie nur über die Grundstimmenregelung, also Direktmandate, reingekommen sind und dass die geplante Wahlrechtsreform sie das kosten wird. Das heißt, wenn sie sich heute von einem ja nicht unerheblichen Teil der Partei und übrigens auch der Bundestagsabgeordneten trennen, dann tun sie das sehenden Auges, dass es ihrer eigenen Partei das Genick brechen kann und sich in einer solchen Situation nicht von der drohenden Parteigründung Wagenknechts erpressen zu lassen, hat meinen Respekt.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön.
Gern.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.